Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. David, du bist heute zu Gast in Hamburg, und zwar in der Wein- und Sommelier-Schule und unterrichtest da Sommeliers. Du hast 2 Tage Zeit, Spanien, also die gesamte Iberische Halbinsel eigentlich durchzuarbeiten. Das ist ein ziemlich hartes Pensum eigentlich, ne?
Ja, es ist natürlich viel zu kurz, wenn man sich überlegt, dass ich dasselbe in Geisenheim in einer Woche mache. Mhm. Ja, dann ist natürlich vor allem für Spanien, das ja auf dem deutschen Markt volumenmäßig inzwischen die Nummer 2 ist, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Viel zu kurz, ne, wenn man sich überlegt, dass die Herrschaften 3 Tage Italien haben. Das ist nichts gegen Italien, fällt natürlich Spanien mit einem Tag schon etwas zurück.
Ne. Ja, allerdings.
Da muss man eine ganze Menge Sachen auslassen. Es ist nicht so tragisch, insofern die Leute natürlich von mir gezielt auf die Prüfungsfragen, auf mögliche Prüfungsfragen gedrillt werden. Aber das, was ein Sommelier sonst wissen müsste über Spanien, bleibt natürlich auf der Strecke. Und das ist schade. Das gilt genauso für Portugal.
Beide Länder haben sich enorm entwickelt eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Glaubst du, dass das sozusagen diese Ausbildung, dass man gerade mal einen Tag für Spanien hat und ein bisschen ähnlich viel für Portugal oder ähnlich wenig für Portugal damit zu tun hat, dass man immer noch so einen Blick auf Spanien hat, der doch sehr begrenzt ist?
Ja, mit Sicherheit hat es damit was zu tun. Ich vermute mal, dass die Wertigkeit der Premiumweine, sagen wir mal so, in Spanien oder der spanischen Premiumweine lange Zeit unterschätzt worden ist. Man muss natürlich auch sagen, Spanien hat ja bis in den 90er Jahren im Premium-Bereich, wenn wir jetzt mal von den aufgespritteten Weinen absehen, ne, also von Sherry und von Malaga und solchen Geschichten, ja nicht so wahnsinnig viel zu bieten gehabt. Spanien ist ja eigentlich, dafür war es so früher in Deutschland unter den Fachleuten bekannt, eigentlich ein Fassweinland gewesen. Mhm. Insofern nehme ich das gar nicht mehr übel. Mhm. Man hätte natürlich irgendwann vor 10 Jahren mal umstellen können in seinen Ansichten zu Spanien, vor allem, weil natürlich das Land enorm vielseitig geworden ist. Das heißt, der eine Tag entspricht natürlich nicht mehr der spanischen Weinauswahl oder dem Angebot.
Ne? Ja. Also ich habe für Frankreich 3 Tage gehabt und auch da muss man sich schon sputen.
Klar, nein, das ist klar. Gut, ich meine, Frankreich ist natürlich extrem kompliziert. Ja. Aber ähnlich sieht es natürlich in Portugal aus. In Portugal kam vielleicht die Entwicklung, sagen wir mal, die kommerzielle Entwicklung etwas später. Aber wenn man sich überlegt, was, sagen wir mal, seit Ende der 90er, könnte man sagen, oder Anfang des Jahrtausends begonnen hat, in Portugal sich zu entwickeln, ist natürlich mit, eigentlich habe ich nur einen halben Tag Portugal, wenn man es genau nimmt. Ne? Ich müsste ja was ganz anderes am Nachmittag machen, schenke ich mir, aber das macht dafür den ganzen Tag Portugal. Dem gerecht zu werden, ist natürlich auch mit einem Tag relativ schwierig. Ne? Man darf ja nicht vergessen, alleine die Kernthemen Spanien, das heißt Sherry, ein Kernthema Port im Falle von Portugal, sind ja allein schon Themen, die sehr schwierig sind. Ja. Eigentlich müsste man für beide 3 bis 4 Stunden einrechnen.
Eigentlich schon. Es ist sehr komplex und die wenigsten wissen tatsächlich Bescheid, was da so passiert.
Und es ist halt einfach auch technisch anspruchsvoll. Es sind Weine, die nicht den normalen Produktionswegen folgen, sagen wir mal so. Ja. Und natürlich auch im Falle des Sommeliers, man muss natürlich einfach auch über die Anwendung dieser Weine, wie setzt du sie ein, sprechen. Mhm. Ja, das liegt nicht so auf der Hand. Und das verlangt natürlich auch noch eine gewisse Zeit. Wenn ich ein Matching dazu irgendwie kommentieren muss, brauche ich Zeit. Ja. Weil ich jeden einzelnen Cherry-Top-Typ durchsprechen muss. Und das habe ich natürlich nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt einen zusätzlichen Tag bewilligt bekommen.
Für die nächste
Legislaturperiode. Ja. Sozusagen, ja, genau.
David Schwarzwälder, du bist, kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen, ohne zu übertreiben, eigentlich der Spezialist im Moment in Deutschland für spanische und portugiesische Weine. Du bist sehr umtriebig, wenn ich das so mitbekomme. Man liest dich häufig, man bekommt, also wenn man jetzt so im Weingeschäft ist, sehr viele Einladungen zu Verkostungen, die du leitest. Was war bei dir zuerst da, die Liebe zum Wein oder die Liebe zur Iberischen Halbinsel?
eigentlich muss man so sagen, ich bin ja eigentlich mit Wein aufgewachsen. Nicht in dem Sinne, dass meine Eltern produziert haben, aber gut, erstens waren meine Eltern, mein Vater hat sehr viel Wein getrunken, hat auch was davon verstanden. Meine Mutter auch, aber mein Vater, die kommen beide aus Südbaden. Mhm. Und ich bin mit Wein aufgewachsen in dem Sinne, dass ich musste als Junge musste ich immer die Kisten aus dem Keller und die Flaschen öffnen, wenn meine Eltern Besuch hatten. Okay, und das heißt, ich habe immer Wein getrunken, habe mich auch ziemlich früh dafür interessiert, natürlich nicht vom technischen Standpunkt her. Und dann, meine Eltern haben 1973 ein Anwesen im Elsass gekauft, kein Weinanwesen, aber da waren Reben dabei. Mhm. Und die Reben waren verpachtet. Meine Eltern haben einfach die Pachtverträge verlängert, aber ich kam natürlich in Kontakt mit den Produzenten sozusagen.
Ja.
Und habe dann zum Beispiel als Schüler schon Reben geschnitten,
okay.
Mir Geld zu verdienen.
Ja.
Oder ich habe auch bei der Lese natürlich geholfen, solche Sachen. Ich habe auch mal bei Mercedes-Benz gearbeitet, wie wir das alle gemacht haben in Karlsruhe. Im Karlsruhe, wenn du Glück hattest, an diesen Job zu kommen. Aber ansonsten habe ich da relativ viel gemacht. Und
was produzieren die in Karlsruhe? Autos auch?
Ja, oder das LKWs, ist dort, oder? Das ist auf der Pfälzer Seite, genau, das größte LKW-Werk.
Ja.
Da hast du natürlich unglaublich viel Geld verdient. Aber sonst habe ich immer wieder gemacht, was man so mal gemacht. Auch mal rausreisen, auch mal mit dem Traktor durch die Gegend gefahren, später mit den solche Sachen.
Ja.
Und deshalb habe ich halt immer mit dem Wein als Produkt zu tun gehabt, aber auch einfach mit der Produktion an sich. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Abgesehen davon war es so, dass mein Vater hat mir relativ früh beigebracht, dass eigentlich die Leute, die mit Wein zu tun haben, eigentlich auch alles Leute sind, mit denen auch man sonst was anfangen kann.
Okay.
Also war ein relativ sympathisches, lustiges Umfeld.
Ja.
Das hat mich irgendwie fasziniert. Und ich habe dann später ja in Spanien studiert, habe einen Master gemacht und habe zu der Zeit...
In welchem Bereich?
Ich habe Jura studiert und habe einen Master gemacht für europäische Studien. Das gab es damals. Das war ein Gemisch, das wurde in Salamanca, ein Mix aus Jura, Geschichte und Wirtschaft.
Mhm.
Ja, das war ein zweijähriger Master. Das gibt es heute nicht mehr. Aber das war in den Anfangszeiten, das war in den Anfang der 90er.
Mhm.
Mitte der 90er. Und ich habe mich natürlich für Wein interessiert und habe dann kurioserweise über eine Freundin, die ein Praktikum bei Meininger, beim Verlag, der war ja damals schon sehr stark, einen Kontakt bekommen zu einem Chefredakteur, der immer noch ein klingender Name in der deutschen Weinwirtschaft ist, oder im Journalismus, zum Jürgen Mattes, der war damals der Chefredakteur.
Mhm.
Und der suchte jemanden in Spanien, der irgendwas liefern konnte. Weil Spanien war ja völlig unbefleckt.
Ja, ja.
Und der hat mich angesprochen, hat mich gefragt, ob ich sowas machen könnte.
Also eigentlich ein reiner Zufall.
War eigentlich ein reiner Zufall. Mhm. Der hatte diese Praktikantin, eine alte Schulfreundin von mir, gefragt, kennst du, irgendwie haben die sich unterhalten.
Ja.
Und dann kam irgendwie die Sprache da und hat gesagt, kennst du jemanden, gibt es da jemanden in Spanien, und der auch vielleicht auch noch schreiben kann. Und die wusste, dass ich in Deutsch war meine einzige wirklich Einsernote im Abi. Alles andere war nicht so toll, aber das war relativ gut, das wusste sie noch. Und dann hat sie den Kontakt hergestellt und dann hat er mir so tröpfchenweise immer mal wieder einen Auftrag gegeben. Und das war halt relativ früh. Das war in den 90er Jahren, als die Spanier sozusagen aufgewacht sind.
Ja.
Und das war im Nachhinein das große Glück, weil ich tatsächlich den spanischen Umbruch live erlebt habe.
Live miterlebt hast, ja.
Das war das große Ding.
Ja.
Da zähle ich, wenn man das jetzt so nennen will, immer noch in gewisser Weise davon. Weil ich meine, das sind natürlich alles Leute, die sozusagen jetzt meine Generation sind. Die sind alles inzwischen, entweder haben sie die Weinberge geerbt oder die Weinhüter, oder sie haben studiert, zu meiner Zeit andere Sachen, aber das sind alles jetzt, das ist eine Generation zwischen 40, 50-Jährigen, ne? Die sich alle kennen, und da bin ich halt relativ gut vernetzt. Ne? Das hat nichts mit mir zu tun, sondern eher wahrscheinlich mit diesem Zufall, mit diesem perfekten Timing.
Ja. Sagen wir es mal so. Und hast du damals in Spanien gelebt auch
noch? Ja, klar, natürlich. Ich lebe immer noch in Spanien.
Du hast noch eine spanische Adresse. Du bist eigentlich
in Spanien. Genau, ich lebe eigentlich in Spanien. Bin sehr viel unterwegs natürlich.
Mhm.
In Portugal und in Spanien. In Deutschland auch. Ich mache sehr viel Präsentationen in Deutschland.
Ja.
Meine Eltern haben das Anwesen nach wie vor im Elsass, das ich geerbt habe. Mhm. Und wenn ich in Deutschland bin, dann bin ich nicht in Deutschland, sondern bin ich auf der elsässischen Seite, und mein Bus, mein Mein Bahnhof wäre Karlsruhe, das ist das nächste. Da bin ich relativ, okay. Das ist ein ICE-Bahnhof, von da bewege ich mich dann sozusagen.
Bahnhof Karlsruhe, dann deine E-Mail-Adresse ist auch von diesem großen französischen Mail-Anbieter,
genau.
WannaDo.
Aha, korrekt. Ja.
Und lebst aber in Salamanca auch noch.
Heute. Genau. Ja. Ich habe nach wie vor, ja gut, ich bin ja angemeldet, ne? Seit wann bin ich offiziell in Spanien? Seit 1989, 90 oder sowas. Mhm. Steuern zahlen tue ich seit 95.
Mhm. Vorher Studium.
Genau. Ja. Und inzwischen ist es natürlich etwas schwierig in Spanien geworden. Aber umso wohler gelitten bin ich, weil ich einer der wenigen bin, der noch richtig Steuern zahlt. Bei einer Arbeitslosigkeit von 20% kann man sich ausrechnen, was da im Moment los ist.
Das ist auch so ein Thema, wo ich gleich noch drauf hinaus wollte. Du hast sozusagen den Aufbruch in die Moderne live miterlebt in den 90ern. Da gab es den Umbruch vom Fassweinmarkt, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, Fassweinmarkt, dann gab es so den traditionellen Rioja-Typ noch, der aber auch in der Krise steckte, ne? Wenn ich das so richtig mitbekomme und jetzt mittlerweile wieder so ein bisschen wiederentdeckt wird, zumindest in der gehobenen Gastronomie, dass an diesem Traditions-Rioja ja doch einiges dran ist. Sonst gab es nicht allzu
viel. Im Prinzip, wenn man sich überlegt, was gab es damals? Es gab die Cava-Leute und das Penedès, das heißt Torres, Stichwort. Ne? Ja. Der war schon voll in Fahrt.
Ja.
Der hat in den 70ern im Prinzip eigentlich richtig losgelegt. Ja. Ne? Ja. Damals war ja Katalonien auch das Pioniergebiet. Ne? Das habe ich auch noch so. Da waren die, als ich dann angefangen habe, waren die immer noch top vorne dran. Ja. Dann gab es die Rioja, die ja, wie du gerade gesagt hast, in den 70er Jahren enorm in die Krise geschlittert ist. Natürlich auch mit schlechten Wein, überholzten Wein, oxidiertem Zeug. Dann dieses damalige Schindluder, nicht das Problem, was wir heute haben, sondern damals mit diesen überalterten Grandes etwas. Es gab tolle Sachen, aber es gab halt Sachen, die nicht gut waren. Ja. Damals hat Rioja auch seinen Ruf wirklich verbockt, mal eine Weile, muss man sagen. Mhm. Und was halt groß im Kommen war Kastilien, das heißt Rueda und Ribera del Duero.
Ja.
Ne? Die Gründungen habe ich sozusagen ja praktisch fast miterlebt, fast. Ne? Das eine ist 80 gegründet, das andere ist 82. Man kann davon ausgehen, dass es Mitte der 80er richtig losging. Und ich kam 83 nach Spanien. Das heißt, ab 86, 87 hast du es richtig gemerkt. Pesquera war ein großer Name dann. Ne?
Ja.
Und danach kamen dann so tröpfchenweise Toro und andere Geschichten dazu. Ansonsten gab es Sherry, der damals schon in die Krise trudelte. Malaga sowieso. Und Thema war kurioserweise war Navarra.
Ja.
Navarra war, Chivite war ja ein großer Name zu der Zeit.
War ein großer Name.
Ja. Ist es immer noch, aber gut, jetzt ob der enormen Lawine an ihren Produzenten sind diese großen Familienbetriebe, abgesehen von Torres, der immer noch vorne dran ist, etwas in Vergessenheit geraten. Aber das war so das, was es gab. Das heißt, man muss es einfach so sehen, um dann nochmal zurückzukommen. Es ist tatsächlich so, dass das Business, das große Geld in Spanien, mal von einigen Ausnahmen abgesehen, ist tatsächlich immer auch mit der Fassware gemacht worden. Das ist ja auch keine Schande. Spanien war der große Lieferant. Man darf nicht vergessen, dass das hören die Franzosen nicht so gerne. Sie sind selber der größte Kunde gewesen über viele Jahrzehnte.
Die haben Fassware gekauft. Was haben sie damit gemacht?
Auch die haben ihre diese ganzen günstigen Supermarktgeschichten dann ihre. Ist ja auch nicht schlimm. Oh Gott, haben ja viele gemacht.
Ja, ja.
Ist okay.
Ja.
Aber nicht mal nach wie vor ist das Fassweingeschäft hier für die Spanier enorm wichtig. Deutschland ist ja ein enormer Kunde, ein Wahnsinnskunde für die Sekundweine. Ne?
Ja. Ja.
Das ist ja Katalonien und die Mancha.
Ja.
Das heißt, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Spanien ist nun mal, hat damit sein Geld gemacht und hat ja auch irgendwo einen Grundstock gelegt, um später Investitionen freizumachen für Qualitätsweinerzeugung. Ja. Das muss man sehen. Ja. Alle großen Fassweinerzeuger haben irgendwann die Kohle in die Hand genommen und haben sich irgendwo ein schönes Weingut hingestellt. Ne? So ist es ja nicht. Ne? Das heißt, die Dynamik war in den 80er Jahren und in den 90er Jahren enorm.
Ja, das ist erstaunlich. Es ist ja in vielen Gebieten dann auch eine neue Dynamik entstanden. Letztlich in Deutschland ja auch, also mit Glykolskandal und mit Massenproduktion. Und es war ja auch eine ähnliche ist ja in einer ähnlichen Zeitperiode auch entstanden. Also gerade auch in den 90ern, dass das
ja, Qualität absolut. Ich meine, man darf ja nicht vergessen,
großgeschrieben wurde. Italien letztlich auch. Ne?
Man darf ja nicht vergessen, also mein Vater war ein begeisterter Trinker von deutschem Wein. Und er war ein Trockentrinker und er hat gelitten wie ein Hund unter dieser Süßphase. Ne? Ja. Er war gut befreundet mit dem Franz Keller.
Okay.
Ja, die waren in der Schule gewesen zusammen.
Okay.
Und ich kann mich noch erinnern, bei meinem Vater kam rigoros nur trockene Geschichten auf den Tisch. Und wenn man sich überlegt, was für einen Ruf Deutschland damals weltweit hatte, ne? Und was es jetzt darstellt, ne? Das ist wie Tag und Nacht.
Wie Tag und Nacht.
Und das ist genau dieselbe Situation in Spanien.
Ja.
Auf anderen Schienen gelaufen nur.
Ja. Ja, mein Vater hat auch trocken getrunken und der hat halt Frankenwein getrunken.
Immer. Na gut, das war ja im Prinzip, man muss ja den Franken zugute halten, das waren die einzigen, die es durchgehalten haben.
Genau. Also es war für mich als Jugendlichen oder so aus der spätjugendlichen Phase, waren das damals keine Weine, die mich wirklich angemacht hätten. Das, bei mir kam dann tatsächlich die Phase ganz kurz, also der erste Wein sozusagen, den ich, wir sprachen auch vorhin ganz kurz darüber, den ich so wahrgenommen habe, war ein Zinfandel. Und das war sozusagen die Initialzündung. Und dann kamen aber auch schon schnell die spanischen Weine. So Anfang, Mitte der 90er Jahre war das auch.
Naja, da warst du ja relativ früh dran.
War relativ früh dran. Ein Onkel von mir, der hatte damals einen Bio-Weinladen. Also einen Bioladen mit einer großen Weinabteilung dabei. Der hatte zum Beispiel schon ziemlich früh diese Sachen von Albert die Neue.
Ja, klar.
Ja. Nicht viel mehr, aber das immerhin, das war ja damals auch schon ganz gut.
Die sind nach wie vor gut dabei.
Die sind nach wie vor gut dabei, ja. Ribera del Duero haben dann Rioja sozusagen gezeigt, so ein bisschen, wie man modernen Tempranillo macht.
Ne? Ja, kann man schon so sagen. Ja. Das hat mich amüsiert. Mache ich immer noch für die Weinwirtschaft. Also im Meininger Verlag schreibe ich den Marktbericht zu Spanien. Das heißt, ich habe auch sehr viel Kontakt in der Mannschaft. Und ich kann mich noch erinnern, als die Ribera hochkam. Damals habe ich natürlich immer mit meinen Manchegos gesprochen. Und die waren stinksauer. Und die sagten mir immer, weißt du, die Burschen da, die haben keine Ahnung. Wir machen seit Hunderten von Jahren anständigen Wein und können den auch selber verkaufen. Die Castilla mussten ihr Zeug immer irgendwo in anderen Gebieten unterbringen, dass sie überhaupt Geld für ihr Zeug bekommen haben. Und jetzt wollen die uns sagen, wie wir Wein zu machen haben. Also es gab sehr viel Neid,
ja, das glaube ich.
Was vor allem was die Ribera del Duero betraf. Und die Rioja hat es jahrelang im Prinzip eigentlich weggedrückt. Die wollten es nicht wahrhaben, dass es einen Tempranillo-Produzenten in ihrem eigenen Land gab, der ihnen was vormachte. Aber es war tatsächlich so. Ne? Ich meine, Alejandro Fernández mit seinem Tinto Biscuera war ja nur der Anfang. Pérez Pascuas und die ganzen anderen Burschen haben im Prinzip dann richtig losgelegt und dann war 10 Jahre war eigentlich Ribera weltweit angesagt.
Ja.
Auch in Deutschland.
Ja.
Muss man ganz klar sehen.
Und dann hat Rioja nachgezogen?
Ja, inzwischen, man muss es jetzt wirklich sagen, jetzt ist eine ziemlich kuriose Situation eingetreten. Wir haben Ribera funktioniert wunderbar, nichts dagegen zu sagen. Ne? Mhm. Ich muss natürlich vorsichtig sein, was ich da sage. Das ist meine Haustür. Ne? Ich lebe in Salamanca, das heißt, das sind eigentlich meine Kumpels.
Ja.
Aber man muss einfach eines klar sagen: Die Ribera, wenn sie eine Entwicklung momentan hat, dann ist die fast nicht mehr wahrnehmbar. Eigentlich treten sie auf der Stelle.
Mhm.
Und die Rioja ist, was die Vielfalt, was die Kreativität und was die Eigenständigkeit der Weinstile Tempranillo bezogen angeht, wieder an der Ribera vorbeigezogen.
Mhm.
Ich meine, die Rioja ist wie ein großer Einkaufsladen für Tempranillo geworden. Du findest alles.
Mhm.
Und du findest vor allem auch extrem viel Weine, die, sagen wir mal, die den Trends, die momentan herrschen, folgen. Das heißt, nicht mehr so wahnsinnig viel Barrique, nicht mehr so wahnsinnig viel Muskeln, keine starken Extraktionen mehr, nicht mehr so viel Muskeln, die Konzentration auf die Eleganz. Eigentlich ist es Neo, ne? Wenn man es mal ganz vorsichtig ausdrücken wollen. Die Ribera macht immer noch zu viel Konzentration und verlässt sich zu stark auf das Holz. Leider. Und das große Problem an der Ribera ist auch, da bin ich nicht der Einzige, da kann man lesen, wen man will. Alle Leute, die was von Spanien verstehen, sagen inzwischen dasselbe, du erkennst die Hand des Winzers bei vielen Erzeugern in der Ribera nicht mehr. Mhm. Und bei der Mittelschicht, bei der neuen Mittelschicht der Rioja, nennen wir sie mal so, wir reden jetzt nicht von den Riesenläden, ne? Siehst du es. Ja. Oder du schmeckst es, sagen wir es mal so. Und das ist das große Ding der Rioja geworden.
Das ist kühler geworden, das ist mineralischer, präziser in gewissem Maße. Es ist eben dieser
Terroir-betonter.
Terroir-betonter geworden, genau, weniger Holz. Was man bei vielen, da waren wir jetzt noch gar nicht, aber kann ja ruhig springen, im Priorat auch Thema ist, absolut, finde ich.
Das Priorat ist sowieso eigentlich sensationell, weil du diese... Ich meine, nirgendwo gibt es so eine Mischkultur an total ausgeflippten Freaks wie im Priorato. Nein, das muss man es einfach sehen. Ne? Es ist ein Sammelsurium an Chaoten im positiven Sinne, die Maßstäbe setzt. Man kann dem Priorat vorwerfen, was man will, dass die Weine natürlich teilweise zu kräftig und so weiter und dass man viel mit Überreife, man hat auch viel Sünden begangen. Aber wenn man sich jetzt das Priorat anschaut, im Moment, ich sehe nur Leute mit wunderbaren Tendenzen. Biodynamiker, die Fooder-Leute, die Leute, die Village, die ganze Village-Geschichte finde ich klasse, ne? dass sie haben ja keine Klassifikation, die haben ja keine Größe und jetzt versuchen jetzt eine gewisse Ordnung in ihren Laden zu bringen, indem sie eine Art Village-Wein kreiert haben. Das heißt also, wir haben ja verschiedene Orte mit verschiedenen Terroirs, das kann man wirklich festmachen. Ne? Das haben sie durchgesetzt. Wie gesagt, die Biogeschichte ist ganz stark und ganz wichtig, das Holz wird ganz stark in den Hintergrund gestellt. Ne? Mini-Weingüter natürlich.
Mini-Weingüter, Mini-Erträge.
Mini-Erträge.
Sehr viel Arbeit. Also Priorat ist ja, wer Priorat jetzt nicht kennt, es ist sehr steil, teilweise sehr steil.
Es ist sehr unwegsam. Ein kleines Gebiet, im Prinzip, ich glaube, von einer, wenn man die Nord-Süd-Ausrichtung jetzt mal messen würde, hätten wir Luftlinie vielleicht, es sind keine 20 Kilometer. Mhm. Und mit dem Auto brauchst du eine Stunde durch. Mhm. Ne? So verwinkelt oder sagen wir mal, so verschachtelt in diesem Riesenkessel befinden sich diese kleinen Seitentäler, die da auch das total unterschiedliche Terroir ausmachen. Ne? Der Unterschied von Süd zu Nord macht in der Ernte fast 10 Tage Unterschied aus. Okay. Das heißt, in so einem kleinen Gebiet gibt es unglaubliche Unterschiede. Und das machen die. Wir haben natürlich Glück, weil das Ding kompakt ist. Wir reden von einem kleinen Gerät, das du relativ gut verwalten kannst. Ja. Ne? Das heißt, du hast nicht mit der Rioja mit 60.000 Hektar zu kämpfen oder 65. Ja. Aber insofern ist natürlich das Priorat unheimlich aufregend. Die sprechen alle miteinander. Die keifen sich auch mal an, ist ganz klar. Ne? Aber die meisten sind tatsächlich, sie respektieren sich in ihrer ungewöhnlichen Auffassung vom Wein machen, sagen wir es mal so. Ne? Die respektieren ihre gegenseitigen Philosophien und das ist viel wert.
Was extrem wichtig ist, glaube ich, auch für Gebiete. Ja. Ne? Also wirklich tatsächlich für ganze Gebiete auch so eine Kommunikationskultur auch zu haben.
Du hast ja auch die Ausländer, ob das jetzt Schweden oder Franzosen oder Deutsche oder Belgier, was da alles aktiv ist, schon Wahnsinn. Dann hast du natürlich die Biodynamiker, gibt's ja auch ein paar. Erasmus 100 Punkte Wein, Biodynamik musst du erstmal schaffen. Ja. Das ist alles nicht so einfach, ne? Und da sind die unglaublich gut dabei. Also für mich eines der faszinierendsten Gebiete, die es überhaupt in Europa gibt, weil es auch so schön ist. Mhm. Und zweitens, weil die Typen einfach, die Damen und Herren sind von ihren Charakteren doch wirklich unglaublich unterhaltsam.
Ja.
Ne? Muss man ihnen lassen. Also eine der schönsten Weinreisen, die man machen kann, eigentlich in Spanien, ist das Priorat bereisen. Ohne Shishi. Man muss auf Luxus verzichten. Es gibt keine 5-Sterne-Hotels, das ist klar. Ja. Aber man kann toll essen. Du hast das Meer nahe. Die Straßen sind inzwischen gemacht. Man braucht nicht einen halben Tag, wie wohl das früher war. Mhm. Und inzwischen fährt man von Barcelona in 1,5 Stunden bis zum Priorat. Also sensationell.
Das ist nicht.
Viele Leute machen es auch so. Die übernachten unten am Meer und fahren einfach den Tag hoch. Das ist ja vom Meer nur 40 Minuten bis zum mitten im Weingebiet.
Und man hat drumherum noch das Monsanto.
Du hast das Monsanto, dann auch hast
spannend.
Du, dann hast genau, und dann hast du hast viel Kultur. Du hast die ganzen die berühmten Zisterzienserklöster, die ja. die drumherum sitzen. Ne? Das, also wenn man sich für sowas interessiert, du hast das Monsanto als Nachbargebiet, was enorm spannend ist, ne? Mit seinen alten Garnacha-Lagen. Toll, gute Weißweine auch. Der Kontrast natürlich ist nur der halbe Preis, aber momentan gehören mehrere Weingüter mit zu meinen absoluten Favorites in Spanien. Ne? Ja. Gerade aus dem Monsanto.
Ja. Welche wären das zum Beispiel? Fällt ja gerade
auf. Ich mag Akustik.
Akustik, ja. Ne, wir haben auch ziemlich viel getan. Ne?
Also, ja, haben wir viel gemacht, ja, ja klar. Ja. Also Akustik ist schon irgendwie, das ist schon stark, ne, was der Bursche macht. Mhm. Aber im Priorat gibt es natürlich auch tolle Sachen. Du. Ich meine, ob das jetzt unser Freund von Terroir Limit ist, Dominik, ne, der seinen eigenen Weg verfolgt.
Ja. Dann, das ist halt immer, ich sag mal, für den Normaltrinker ist das, liegt das ein bisschen außerhalb, weil es einfach teuer ist. Ne? Das sind
das ist Weine,
da muss man halt schon.
Monsanto aber nicht.
Monsanto nicht.
Monsanto ist bezahlbar.
Ja.
Und inzwischen gibt es eine ganze Menge kleine Erzeuger. Da muss man sich einfach durchtrinken. Ne?
Ja.
Ich meine, gut, es gibt ja natürlich auch wieder deutscher Einfluss. Capsanes darf man nicht vergessen mit Cabrera. Ne? Wunderbar. Ja. Eine der schönsten Garnachas Spaniens und sicherlich Südeuropas. Schon lange dabei. Ein großer Pionier. Was die geleistet haben aus einer Kooperative, sowas hinzustellen, die arbeiten ja eigentlich auch bio. Ne? Mhm. Sie lassen es nicht zertifizieren. Aber, der Gedanke ist da und es wird mit viel Respekt das ist gearbeitet.
Schon auch bei den meisten, die da unten arbeiten.
So, ja, du musst einfach nicht so viel machen, das Thema.
Du hast es eh einfacher. Das reift normalerweise alles durch. Du hast keine Probleme mit Mehltau oder mit was auch immer. Also,
ja. Also eigentlich ist diese Ecke schon irgendwie spannend.
Ja. Ja.
Da kann ich mich zum Beispiel noch gut erinnern, als die ersten Priorats aufkamen, ne? 92, 93. Ich war 93 da, weil mir ein Freund, hört sich jetzt irgendwie ziemlich idiotisch an, eine Geschichte, die mir gerade einfällt. Ein Freund von mir in Salamanca hatte gehört, dass im Priorat die Hippies guten Wein machen würden und dass die Frauen oben ohne im Weinberg ständen.
Okay. Na? Ja. Habe ich auch schon gehört, ja.
Spanischer Gemeinplatz, ne? Ja. Die alten Machos fanden das anscheinend irgendwie besonders attraktiv, die Idee. Egal. Auf jeden Fall hatte ich das gehört. Ich kannte ja auch, zumindest Palacios, kannte den Vater. Aus der Rioja.
Aus der Rioja, ja.
Ne? Und der Vater hatte mir das erzählt, dass sein Sohn da irgendwo da was macht. Und das hat mich einfach interessiert, denn ich war relativ früh das erste Mal da. Da hatten die gerade jeweils, diese fünf Pioniere, ihren ersten Wein draußen.
Okay.
Die hatten ja als erstes einen Wein gemeinsam gemacht, haben sich dann zerstritten, nennen wir es mal so vorsichtig. Und dann haben sie ihr eigenes Ding gemacht. Und in der ersten Phase, als diese Weine zwei Jahre später dann vermarktet worden bin, war ich das erste Mal da.
Im Nachhinein hört sich das, also das habe ich damals noch nicht so mitbekommen, aber im Nachhinein liest man das immer so ein bisschen so, als wäre das so eine Initialzündung gewesen, eigentlich so ein Paukenschlag auch. Diese ersten Weine, die da erzeugt wurden, kannst du das bestätigen?
Doch, das war schon enorm. Es war vor allem enorm, weil es ja in eine absolute Wildnis war.
Ja.
Das war, es gab eine Kooperative, die was produziert hat, die gar nicht mal so schlecht war, aber die eigentlich oxidative Weine produziert hatte. Ne? Und die saßen da teilweise in selbstgebastelten, naja, ich will jetzt mal sagen, in Englisch würde man sowas ein Cottage nennen, ne?
Okay.
Ich kann mich noch erinnern, René Barbier, der da sein Haus gebaut hat, so langsam, ne? Die haben da halt in irgendwelchen wirklich Weltblechgaragen.
Das waren schon Freaks, so, die wirklich.
Klar, mit Olivenölpressen gearbeitet haben, in offenen Tanks und so weiter und so fort. Muss man schon so sagen. Die haben einfach auch diese alten Weinberge restauriert. Das musste ja restauriert werden. Man muss wirklich von einer Restauration. Das war eine Wiederbelebung alter Weinstöcke. Das muss man sich einfach so vorstellen. Das waren ja teilweise Steillagen, ohne nicht terrassiert, in denen die Hälfte der Weinstöcke gefehlt haben. Die waren einfach abgestorben.
Ja.
Zwischendrin wuchs dann irgendwo Mandelbäume, und dann mal irgendwo ein Olivending, dann waren mal wieder irgendwelche, das war ja alles Gobelet, also die klassische Erziehung dort. Und dann musste man sich ja erstmal dran machen, diese Weinberge einigermaßen zu restaurieren. Man hat natürlich das Lesegut genommen, was halt da war. Es war ja da. Aber diese Weinberge in den Griff zu bekommen, war nicht einfach. Man hat natürlich auch viel falsch gemacht. Man darf ja nicht vergessen, wenn man heute mit den Akteuren spricht, vor allem jetzt ist ja die zweite Generation dran, die Söhne, die Töchter. Ne?
An die muss man, Junior
genau, oder und Sarah die Sarah Perez und so. Ne? Wenn du mit denen sprichst, die sagen alle, wahrscheinlich musste es sein, die Entwicklung musste sein zu Cabernet Merlot, das musste sein, man musste da durch, um zu wissen, dass es falsch ist. Ja. Aber heute...
Genau, vorher war Garnacha und
Carignana. Genau, und ein bisschen weiße Grenache, die Garnacha Blanca, die es ja im Moment zu Montant gibt und in Terra Alta. Das ist ja alles nicht so weit weg. Das ist ja eigentlich Katalan.
Genau, und sich dann hochzieht auch eben bis ins Südfranzösische, wo man die
auch hat. Ne? Aber die sagen heute, zum Beispiel Sarah sagt, ne, ich nehme das meinem Vater überhaupt nicht übel, es musste sein, die mussten da durch. Mhm. Es musste ausprobiert werden. Bringt Cabernet was? Mhm. Bringt Merlot was? Mhm. Dass Tempranillo nichts bringt, das hat man ziemlich schnell festgestellt. Es gab ja sogar ein paar Anlagen, uralte. Ne?
Also die waren schon vorhanden?
Ja, aber nur ganz wenig, weil die Kooperative damit rum gewurschtelt hat.
Ah, okay.
Aber die Kooperative wusste es wohl schon, dass es das ist einfach zu warm. Mhm. Ne? Und aber da musste man durch. Und heute geht man natürlich, wenn man kann, Sarah hat große Stücke unbestockt, wieder auf Garnacha. Mhm. Ne? Die haben ja das Klonmaterial, ne? Besser geht's nicht. Es ist einfach nur einfach ein großer Aufwand, jetzt wieder davon wegzugehen. Bestimmte Cabernet-Anlagen werden bleiben. Warum nicht? Aber dass Merlot nichts bringt und jetzt im heißen Klima ist klar. Ne? Der wird irgendwann wahrscheinlich verschwinden. Ja. Oder er wird für die jüngeren Weine benutzt. Dann kommt diese balsamische Note, die der entwickelt, bringt eine gewisse Frische. Ist ja in Ordnung. Ne? Mhm. Aber Merlot in so einem Klima bringt nichts. Cabernet, lassen wir mal dahingestellt. Aber das große Thema ist eigentlich Garnacha. Und was kurios ist, ist, dass viele Leute inzwischen auf die andere große Sorte schauen, auf die andere große autochthone Sorte schauen, nämlich die Carignana, von der früher niemand was wissen wollte. Mhm. Ne? Carignan war mal die zweitmeist angebaute Sorte der Welt. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, vor vielen Jahrzehnten. Ist dann in Verruf gekommen, weil sie natürlich diese etwas grünen, harten Weine in vielen Klimata produziert. Aber im Carignana greift sie voll aus und er bringt sie unglaublich differenzierte, aber natürlich auch kompakte, aber unglaublich straffe Qualitäten hervor. Und ob des Klimawandels, Garnacha ist ja auch so eine Geschichte. Ne? Je heißer es wird, die Garnacha ist ja, zu heiß mag sie es auch nicht. Nee. Aber die Carignana kommt mit dem Klimawandel, kommt mit dem Klimawandel relativ gut zurecht. Ne? Und das ist das große Ding. Ich vermute wohl, man weiß es ja jetzt schon, einige der besten Carignanas der Welt wachsen inzwischen oder werden inzwischen im Priorat.
Ja.
Produziert ohne irgendeinen Zweifel. Ja. Also es gibt ein Wein, es gibt ein Weingut, das sich Deutsch nennt, Mas Deutsch. Die haben einen Carignana, da fliegt der Hut weg. Unglaublich, den haben sie letztes Jahr das erste Mal auf den Markt gebracht.
Okay.
Also mir ist der Mund offen stehen geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das Priorat hat in der Wirt noch viel zu zeigen haben in Zukunft.
Ja. Und sie müssen allerdings tatsächlich, Klimawandel ist schon auch echt ein Thema da, ne?
Ganz klar, Klimawandel ist ein Thema überall in Spanien. Ich bin ziemlich sicher, dass Spanien mit das Land ist, das in Europa am meisten leidet, wenn wir weinbautechnisch das sehen.
Ja.
Wir haben ja auch ganz klar im Südosten eine Versteppung. Die Sahara setzt ja sozusagen über von, so ist es.
Ja.
Und du kannst natürlich dem der Sache relativ wenig entgegensetzen. Eine Antwort ist mit Sicherheit Bio und Biodynamik. Ne? Erträge runter, ganz völlig andere Weinbergsgestaltung, auch völlig andere Philosophien, man arbeitet anders. Das ist die einzig sinnvolle Antwort momentan, die wir haben auf den Klimawandel.
Mhm.
Dass Weinwirtschaft im modernsten Sinne des Wortes, also richtig kommerziell volle Pulle, wie die neue Welt arbeitet, dass das auf die Dauer in Spanien nicht funktionieren wird, ist klar.
Ja. Ne?
Du kannst natürlich den Boden ausbauen, du kannst bewässern, kannst machen, was du willst, kannst düngen wie ein Blöder, kannst du alles machen. Aber du wirst dem Klimawandel nicht entgehen.
Ja.
Die Antwort liegt wahrscheinlich auf der Seite der Biodynamiker.
Mhm.
Und Spanien ist nun mal ein Klima, das natürlich Biodynamiker geradezu einlädt.
Ja, weil sie es einfach ein bisschen leichter haben.
Genau.
Ja. Ja.
Also insofern wird, gut, ich meine, Spanien hat ja, man muss natürlich sagen, dass Spanien einen großen Vorteil hat, wie wir viele Weinträger wissen, steht ein Großteil der spanischen Reben auf der Höhe. Es gibt, Spanien hat ja nach Argentinien die meisten Höhenlagen der Welt.
Das ist, glaube ich, hier wirklich nicht in den Köpfen drin.
Ja, das liegt einfach daran, dass wir uns auf Mallorca und in Alicante und Valencia und meinetwegen auch ganz im Süden in Andalusien rumdrücken, wo wir das spanische Kernland nicht zur Kenntnis nehmen. Spanien ist nach der Schweiz das gebirgigste Land. Und die Durchschnittshöhe Ne, liegt über 600 Meter ja, des Landes. Das muss man sich mal vorstellen. Das bedeutet natürlich, dass ein Großteil auf der Höhe sitzt. Höhe bringt in gewisser Weise was. Auch nicht alles, ist auch nicht die Lösung aller Probleme. Aber eine gewisse Kühle bringt's. Mhm. Immer vorausgesetzt, und das ist ganz wichtig, es gibt ja immer die Leute, die glauben, Höhe alleine ist schon okay, du brauchst das Wasser dazu.
Ja.
Das ist genauso wie der menschliche Organismus. Du kannst in der Höhe nicht funktionieren, wenn du nicht genug Wasser hast.
Ja.
Du musst Wasser haben. Wenn du beides hast, dann funktioniert's. Und das ist genau das Problem. Ja. Wir haben in Spanien, im Kernland, im kontinentalen Klima halt viele Gegenden, die in den trockenen Jahren doch extrem leiden. Und da liegt das Problem.
Was mich ja in Spanien fasziniert, ist, dass immer wieder, für uns zumindest hier, neue Gebiete aufplöppen, von denen man vorher nie gehört hat. Kleine, winzige Gebiete teilweise. Und auch neue Rebsorten. Also was jetzt nicht mehr ganz so neu ist, natürlich Mathia zum Beispiel, finde ich faszinierend, was da so passiert ist in den letzten Jahren. Was für uns noch ziemlich neu ist, ist Godello.
Godello
als Weißweinsorte. Hat man hier auch überhaupt nicht oder kaum auf dem Plan. Es kommt so langsam, aber sicher. Ne? In der englischen Weinpresse kriegt man davon deutlich mehr mit als hier. Aber eigentlich faszinierende Sorten, oder?
Ja gut, ich meine, Spanien ist ja, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so prägnant rebsortentechnisch, was die autochthonen Schatz angeht, aufgetreten wie die Spanier, aber die Spanier haben schon einiges zu bieten. Man darf einfach nicht vergessen, was passiert in Spanien genauso wie in Portugal. Es sind südeuropäische Länder, die praktisch keinen Fleck haben auf ihrer Landkarte, wo kein Weinbau irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte betrieben worden ist. Ne? Abgesehen auf den Berggipfeln und ganz im extremen Norden, dort wo der spanische Sidra entsteht, also in Asturien, das ist westlich des Baskenlandes. Ansonsten wurde überall in Spanien, und genauso wie in Portugal, überall in Portugal massiv Weinbau betrieben. Das heißt, wir haben natürlich überall Terroir, das schon mal als Terroir benutzt worden ist.
Ja.
Okay, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, das beinhaltet natürlich auch, dass wir eine enorme Weinkultur auf der einen Seite haben, eine Vergangenheit zumindest eine Weinhistorie, und dass wir natürlich eine ganze Menge Rebsorten haben, die mal eine Rolle gespielt haben, die sich an bestimmte Terroir angepasst hatten, die aber mit der Aufgabe dieser Gebiete wieder verschwunden sind.
Ja.
Das zum Beispiel... Ein wunderbares Beispiel ist das, was du jetzt gerade genannt hast. Godello, nehmen wir Galizien. Und Godello ist ja nicht die einzige Sorte. Nehmen wir die Sorten, die weiter in Richtung Ribeiro und in Richtung dem Albarino-Gebiet, Trejaduna und Luredo, auf der portugiesischen Seite, findest. Ribeiro kommt jetzt gerade, Hauptsorte Trejaduna, kennt keine Sau, darf man jetzt auch nicht verlangen. Ne? Mhm. Wunderbare Sorte. Die mit Sicherheit kommen wird. Und dann gibt es natürlich haufenweise, inzwischen gibt es doch viel wiederentdeckte rote Sorten. Wenn Sie jetzt eine, Prieto Picudo, ist eine der wunderbaren Kandidaten.
Wunderbar, ja.
Ne? Würde ich fast schon als, wenn man dieses abgedroschene Wort Cool Climate benutzen will, es ist eine kühle Sorte. Und genau so Sorten dieser Art braucht ein Land wie Spanien.
Ja.
Die unter der Hitze leiden, die unter dem Klimawandel leiden. Die Sorten werden natürlich verstärkt kommen. Mencia, hast du erwähnt, ist inzwischen ja eigentlich vollkommen etabliert durch diese drei Gebiete. Bierzo erst, dann Val de Oras, wo ja auch der Godello herkommt, und Ribeira Sacra, ein neues Gebiet in Galizien.
Ja. Das heißt, natürlich für mich gerade so, also was ich beurteilen kann, die Spanzen, glaube ich, herkommen, weil die einfach tatsächlich auch ein bisschen kühler sind, glaube ich.
Korrekt.
Ne? Das liegt höher, das liegt kühler.
Weiter im Nordwesten, ne? Das heißt also ganz klar atlantisch beeinflusst. Da gibt es auch viel Bergland. Die Böden sind interessant. Wir haben es nicht mit dem klassischen Kalkleb zu tun, sondern wir haben es mit Schiefer und Granit zu tun.
Mhm.
Das heißt, Böden mit die niedrige pH-Werte vorweisen. Das heißt, das ist natürlich ein völlig andere Rahmenbedingungen. Das ist übrigens in ganz Portugal fast überall der Fall, ne, die ja von im Gegensatz zu Spanien von Granit und Schiefer dominiert sind, während die Spanier eher die Kalk-Lehm-Geschichte haben. Aber da sind eine ganze Menge Sorten noch sozusagen, die am Start stehen.
Ja.
weiterentwickelt zu werden, sagen wir mal so, oder eingesetzt zu werden. Also da gibt es einige. Mencia ist ganz groß, überhaupt keine Frage. Aber Mencia sieht man inzwischen gut. Sieht man inzwischen schon. Das Problem ist natürlich, wir müssen natürlich sehen, Mencia ist nicht billig. Ja. Und der deutsche Markt ist ja nun mal so, wie er ist. Ja. Das heißt, das beschränkt sich auf den Fachhandel. Aber ich sehe immer mehr in der gehobenen Gastronomie doch mal Posten mit guten Mencias besetzt.
Ja.
Selbst bei uns, ich bin ja aus Süddeutschland, also eigentlich bin ich Karlsruher. Wenn du bei uns in den Schwarzwald fährst, ist es unglaublich. Du findest, geh mal in die Schwarzwaldstube, guck mal auf die Weinkarte. Du, da ist Spanien inzwischen ganz gut bestückt. Und da stehen okay. der hat dann auch noch eine ganze Menge Sachen, die er nicht auf der Karte hat. Ne?
Okay.
Ja, das ist schon ziemlich erstaunlich, was passiert. Hängt natürlich auch mit ein paar ziemlich regen Fachhändlern.
Ja.
Das ist übrigens auch in Hamburg der Fall, ne? Wenn du dir Rabenburg anguckst. Ne?
Ja, zum Beispiel.
Ne? Ja, Beispiel zu nennen. Ne?
Wenn's das die gehört nicht ja gäbe, auch mit dazu.
Wenn es die nicht gäbe,
und dann... Und mit Sicherheit, also wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, dann war Mencia hier zumindest auch erstmal Palacios, Petalos, also der Petalos am Anfang und dann eben Corolon und wie sie alle heißen. Aber das war, glaube ich, erstmal der Treiber, der überhaupt die Sorte bekannt gemacht hat. Ne?
Und
gibt eben es auch einen klingenden Namen hat. Genau. Und wie ja so häufig in Spanien auch eine vernünftige Flaschenausstattung.
Das ist wahr, ja.
Einfach ein attraktiver Wein sozusagen von vorne.
Aber kurioserweise weiß niemand, dass es Biodynamiker sind inzwischen. Ne?
Ja. Schon lange, oder?
Schon lange, ja. Gut, und die schreiben es nicht drauf. Gut, Pingus, der teuerste Wein in Spanien, ist auch ein Biodynamiker. Ne?
Ramirez de Ganusa
in New York. Arbeitet, auch. Ja, die ganz viele arbeiten inzwischen.
Ja. Selbst das ist ja auch gut. Ich finde es ja auch okay. Also es ist... für viele ist es dann immer auch noch ein bisschen Religion mit dazu, für andere gar nicht. Die würden es unter Umständen sogar ablehnen, wenn sie wüssten, dass da irgendwelche Steiner-Freaks, ne? Also die gibt es ja sowohl als auch. Also insofern finde ich es eigentlich ganz gut, wenn einfach gute Weine entstehen. Die entstehen nicht umsonst, sondern eben weil im Weinberg anders gearbeitet wird und
Ich meine, die große Sache einfach ist, das ist sehr gut, was du gerade gesagt hast. Es ist in Spanien einfach erstaunlich, dass die Biodynamik einfach, ohne dass man Wert hat, gelegt hat, drauf das irgendwie zu vermarkten, dass absolute Spitzenweine als Biodynamiker entstehen. Wo kriegst du nochmal den Herrn Parker, wo kriegst du 100 Punkte Biodynamik? Das ist nicht so wahnsinnig einfach. In Frankreich gibt es ein paar, natürlich gibt es die, aber, das nimmt niemand wahr, dass es Biodynamik ist. Die Weine an sich sind für sich berühmt. Fertig.
Ja, ja. Genau. Und das es gibt ganz wenige, die so ein bisschen Ponte Canet zum Beispiel im Projekt, die machen ein bisschen
Werbung dafür. Ja,
die haben sich dann
auch mal ein paar Leute,
die zertifizieren lassen, die
gut arbeiten.
Das ein bisschen nach vorne zu treiben.
Ja. Ja, aber das ist schon sensationell.
Burgund gibt es natürlich auch viele, aber die sind nicht unbedingt zertifiziert und die standen es auch nicht drauf.
Ja. Genau. Ja. Aber das ist mit Sicherheit ein großes Thema.
Ja, das glaube ich auch.
Und Torres... So muss man ja auch, es gibt ja auch ein paar Große, die sich da engagieren. Ne? Und
das macht Torres auch?
Nee, aber Torres stellt alles um. Die stellen alles um. Die werden auch ihre ganzen Lagenweine umstellen. Ich vermute mal, in 3 Jahren wird es keinen Lagenwein mehr von Torres geben, der nicht zumindest Bio ist.
Okay.
Ne? Also der ist extrem engagiert.
Mhm. Interessant.
Das ist natürlich auch Marketing. Ist völlig okay bei ihm.
Ja, aber das ist ja auch okay.
Finde ich auch absolut in Ordnung. Also das muss man ihm wirklich lassen. Er ist da sehr engagiert. Er vertritt ja auch, er ist auch einer, der zum Beispiel über Höhenlagen nachdenkt. Ne? Der geht in Richtung Pyrenäen, überlegt sich, ne, wo kann er neu pflanzen? Ne? Wo liegen die Möglichkeiten? Ne? Welche Nischen lässt mir der Klimawandel?
Ja.
Na, er hat ja auch mehrere große Kongresse bzw. Tagungen engagiert, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Also es gibt da schon Leute in Spanien, die Gott sei Dank sich geistig bewegen und auch sehr viel Arbeit reinstecken. Muss man einfach sagen. Ja, insofern ist kurioserweise in Portugal überhaupt kein Thema. Es gibt in Portugal ist Bio überhaupt kein Thema. Portugal ist unglaublich individuell, kleinteilig, wunderbar, tolle Weine.
Ja.
Aber in Bezug auf Bio haben die ist kein Thema.
Weil sie es sowieso schon machen oder auch nicht
ja,
machen?
Ja gut, ich meine, es gibt sehr viele relativ natürliche Weine, das ist natürlich wahr. Ja. Aber im Norden hat ihnen mit Sicherheit das Klima immer einen extremen Strich durch die Rechnung gemacht. Man muss natürlich einfach sehen, Portugal ist atlantisch beeinflusst.
Ja.
Das ist natürlich keine Entschuldigung, aber warum soll sich irgendjemand entschuldigen, wenn er kein Bio macht? Die portugiesischen Weine sind toll. Es ist nur kein Thema, weil man sich einfach nicht damit beschäftigt hat. Ich vermute mal, dass es nicht mehr als 3.000 bis 4.000 Hektar gibt, die Bio, tatsächlich Bio arbeiten.
Eine Gesamtzahl von
200, kann ich dir genau sagen, 226.000 Hektar sind im Moment in Produktion.
Wow. Das ist schon auch viel.
Und in Spanien haben wir knapp 1 Million und davon sind immerhin inzwischen über 80.000 als Biofläche zertifiziert. Na, das ist schon ziemlich heftig. Ne?
Ja. Also Spanien ist Tendenz steigend.
Ne, Tendenz extrem.
Ja, extrem steigend. Ja. Wenn in Frankreich ist es gerade wieder rückläufig sogar.
Ja, die Italiener sind aber gut dabei.
Die Italiener sind gut dabei, ja. Ja. Also, ich glaube, in Frankreich in der Spitze denken die meisten darüber nach.
Ja.
Also auch im Bordelais tut sich da viel. Da wird schon ganz viel experimentiert mit Parzellen und so weiter. Ich glaube, dass da viel kommt.
Aber es ist auch, ich meine, es ist ja im Prinzip auch eine logische Konsequenz aus der französischen Denkweise, dass du einen extrem individuellen Wein produzieren willst. Ne? Was haben wir in Bordeaux? Ja. Wir haben extrem individuelle Weinmacher. Die ganzen Chateaus. Das wurde viel diskutiert über die Pagermacher und sowas, aber darüber sind wir hinaus. Mhm. Ich glaube, es ist vorbei.
Ich glaube auch, dass es vorbei ist. Also ich glaube, von der Denke her sind die schon wieder einen Schritt weiter. Vielleicht ist diese ganze Biodynamie, Bio und Biodynamie auch eine sozusagen ein Handwerkszeug, das deutlich zu forcieren.
Genau,
ne? Korrekt. Diese Handschrift,
dieses
Terroir nochmal.
Profil.
Genau.
Profil. Ja. Das ist das große Ding.
Es war schon, vielleicht nicht in den 10-Spitzen-Chateau, aber so ein bisschen darunter hatte ich eben schon das Gefühl, lange Zeit, dass es sehr einheitlich ist, vielleicht so ein bisschen wie Ribera del Duero, dass man gesucht hat, aber in den letzten Jahren habe ich deutlich das Gefühl,
kommt viel.
Das, was eben in der Rioja auch passiert ist, das Holz wird zurückgenommen, die Weine werden wieder straffer und klarer und mineralischer auch, wenn man den Begriff irgendwie nehmen mag. Ja, und ich glaube, dass das wirklich ein gutes Handwerkszeug ist oder ein Mittel dafür.
Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, in welche Richtung Portugal geht.
Ja.
Das wird... Also Portugal hat eine unglaubliche Dynamik eingesetzt. Ne? Also ich bin ein großer Fan von Portugal momentan vor allem. Mm. Und mit Sicherheit der große Vorteil von Portugal ist, dass sie diese Kühle automatisch haben. Ne? Mm. Eigentlich muss man sich ja Portugal folgendermaßen vorstellen. Ne? Eigentlich sollte man Portugal anders einteilen. Eigentlich sollte man Küste nehmen, den Mittelbau, und das Randgebiet, das Gebirge, nennen wir es mal das Gebirge, das ist ja nicht so hoch, ne? Ja, oder die höheren Lagen. Ja. Ne? So sollte man, an der spanischen Grenze, ne? So sollte man Portugal eigentlich sehen.
Ja.
Aber du musst natürlich sehen, dass da dieses Land ja nur 200 irgendwas Kilometer breit ist, ne? Spielt natürlich der Atlantik eine enorme Rolle. Das bedeutet
auch noch im Hinterland.
Genau, auch noch im Hinterland. Das bedeutet, dass der Atlantik, die Kühle des Atlantiks, eigentlich den großen Teil des Weinbaus bestimmt und dass eigentlich auch in gewisser Weise der Klimawandel positive Zeiten zeigt. Wenn man sich mal überlegt, dass es Weinbaugebiete gab, die so funktionierten wie bei uns die Saar früher, dass man gesagt hat, an der Saar hast du einmal in 10 Jahren einen guten Jahrgang.
Ja.
Dann hast du noch einen, der ging so und der Rest war schwierig.
Ja.
So war es in Bairrada früher. Ne? Wir reden von der berühmten Barga-Gegend, ne? Wo Luis Pato und diese Leute da agieren. Heute haben die 4 Spitzenjahrgänge.
Mhm.
Ne? Haben die noch nie gehabt.
Ja. Und
die mittleren Jahrgänge sind trinkbar.
Besser.
Ne? Und trotzdem sind die Dinger kühl geblieben.
Mhm.
Es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt gekochtes Zeug da kriegst, sondern das sind tolle Weine. Ne?
Ja.
Und jetzt gehst du weiter nach unten in die Lissaboner Gegend da, ne, da gibt es ja dieses riesen Makrogebiet, nennt sich Lisboa, also früher Extremadura war. Das ist zwar ein komisches Konglomerat, weil es so riesig ist, aber was es da gibt an verschiedenen Spielarten und an interessanten Weinmachern, ist total verrückt. Vor allem auch im Weißweinbereich. Ne?
Okay.
Das ist also schon ziemlich abgefahren, was die Burschen da machen. Da wird sehr viel kommen. Also die Kühle der portugiesischen Weine ist schon sensationell. Ja, selbst wenn du in die Algarve gehst.
Ja.
Es gibt nicht besonders viel gute Weine noch an der Algarve. Aber wenn du mal die Dinger probierst, stellst du denn jemand blind hin, der würde nie sagen, wir sind im extremen Südzipfel von Europa. Niemals.
Ja. Ja.
Die Weine sind kühl, fast schon leicht. Ne? Manchmal sogar zart. Ne? Also das ist schon, toll. Also in der Beziehung ist Portugal natürlich sensationell. Das haben die Spanier nicht zu bieten. Mhm. Und die Spanier arbeiten kontinentaler, müssen kontinentaler arbeiten. Ja. Also das ist schon, Portugal hat ein, in der Beziehung bin sicher eine große Zukunft vor sich. Mhm. Gucken wir mal, was sie draus machen. Der große Vorteil natürlich von Portugal ist natürlich, dass sie von ihrer Aufstellung, von ihren Strukturen ganz anders dastehen. Das, was wir kennen von unseren Strukturen, kleine Erzeuger, die für sich selber abfüllen, das gab es in Spanien ja praktisch nicht. Es gab die Großen und dann gab es lange nichts. Inzwischen gibt es einen schönen Mittelbau, aber in Spanien war das Land der großen Erzeuger.
Und diese großen Erzeuger, wohin liefern die?
Die großen
Gut, die kriegen wir doch kaum mit, oder?
Doch, die kriegst du schon mit. Ja. Ich meine,
also wenn, jetzt mal abgesehen vom Portwein. Die
also ich rede von Spanien.
Ach, du redest von Spanien.
Nein, nein, ja, okay. In Spanien. In Portugal sieht das ganz das anders aus. Das ist kleinteilig, aus, ne? Ja. Da ist die Kleinteiligkeit da. Ne? Ja, und das ist natürlich die große Geschichte, weil du natürlich in gewisser Weise musst du dort nicht, die müssen nicht nach Individualität suchen. Die haben die, weil ihr Weingarten das schon immer gehabt hat. Mhm. Ich meine, das sind Erzeuger, teilweise machen die, gut, ein paar Hektarchen. Ja. In Spanien ist 3 Hektar Weingut, wie das auch in der Mosel gibt, das gibt es praktisch nicht. Ne? Das gibt es in Galizien.
Das gibt es vielleicht auf Mallorca.
Und auf Mallorca gibt es das, genau. Ja. Aber in Portugal ist das durchaus, natürlich gibt es auch die großen Dinger. Aber Spanien war immer das Land der großen Gruppen.
Ja.
Und Portugal war eigentlich, oder ist eigentlich das Land der kleinen individuellen Erzeuger. Beides ist okay, keine Frage. Aber es sind zwei. Ich werde immer gefragt, warum ist Portugal so anders als Spanien? Und dann sage ich immer, warum sind die Franzosen so anders als wir? Mhm. Genau dieselbe Situation.
Ja.
Ich meine, Portugal hat mit Spanien nichts zu tun.
Nichts zu tun.
Null. Gott sei Dank.
Es gibt höchstens vom Rebsortenspiegel oben im Norden,
ja,
im Minho-Gebiet und so, da gibt es ein bisschen Überschneidung, aber auch sonst an Rebsorten eigentlich nicht. Ne?
Okay, mit einer Ausnahme, die Tempranillo.
Stimmt, die heißt...
Die Tempranillo heißt...
In Portugal heißt sie...
Tintadorich heißt sie Andoro und Aragonés im Zentrum im Süden. Ja. Und kurioserweise, das ist eine Geschichte, die Portugal, glaube ich, nicht so ganz vergegenwärtigt. Das ist die meist angebaute rote Sorte Portugals.
Ah, okay.
Das wissen die wenigsten. Ja. Wir glauben es zumindest, ganz sicher sind wir nicht. Túriga Nacional, die berühmteste, ist es mit Sicherheit nicht. Es könnte sein, dass Castelao mit alias Periquita mit der Rorisch... oder also der Tempranillo, nennen wir es mal so, gleich aufliegt. Mm. Aber es ist schon phänomenal. Ne? Aber ansonsten haben die nicht so wahnsinnig viel gemeinsam.
Sind die denn tatsächlich praktisch identisch oder haben die sich schon auch unterschiedlich?
Nein, sie schmecken nicht gleich.
Nee.
Sie schmecken nicht gleich. Natürlich ändert sich eine Rebsorte nicht grundlegend. Aber man muss einfach sehen, am Dodo... Der Dodo ist heiß.
Yeah. Ne?
Und die Tintoro Rich hat dann extremes Säureproblem. Mm. Ne? Das muss man auch sehen. Mm. Sie wird dort angebaut wegen ihrer Fruchtigkeiten, weil sie relativ leicht anzubauen ist. Mm. Und im Alentejo ist genauso. Eigentlich ist Alentejo kein Aragonés-Gebiet sein, trotzdem benutzen es alle Leute. Dort wird einfach mit Bewässerung gesteuert.
Okay.
Ne? Ich glaube, die besten Tempranillos oder den besten Aragonés oder den besten Tintoro Rich findet man wahrscheinlich, ist es gar nicht so einfach. Eigentlich findest du die besten in Cuvées.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Ja. Es gibt keine reinsortige Tempranillo-Kultur in Portugal, wie es die in Spanien gibt.
Wenn man die in Spanien wiederum gar nicht so häufig in Cuvées findet. So mit Monastrell gibt es so ein bisschen...
Ach was es gibt, du findest Tempranillo sehr viel in Navarra mit Cabernet Sauvignon, überflüssigerweise und Merlot. Ja, ja. Das findest du im Somontano und dann findest du es in den traditionellen Riojas mit Grenache, also mit der Garnacha.
Okay, stimmt.
Ne? Als Tradition aber schon.
Da ist es schon eine ganz klare Leitrebsorte, wo man dann...
70-75% mindestens.
Ja, mindestens.
Ja. Ja, das ist ganz klar.
Ja.
Aber die... Gut, in Portugal ist sowieso relativ kurios, wenn man sich überlegt. Ich war letztens beim ersten internationalen Weinkontest, den Portugal aufgelegt hat. Und da habe ich mich mit einem berühmten Kollegen von mir, das ist der wichtigste Journalist in Portugal für Weine oder einer der zwei, und mit dem saß ich nebendran. Der wollte, ich muss, wir waren Wir saßen in dem letzten Gremium, wir mussten die Goldmedaillen sozusagen nochmal nachverkosten und gucken, ob das alles okay war.
Ja.
Egal. Und in der Grand Jury. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und habe gesagt, was ist denn deine Lieblingssorte bei dir im Land? Und dann sagt er mir, du weißt, meine Lieblingssorte ist eine Sorte, die du nie kriegst, Tuliga Franca. Ich glaube, es ist die beste Sorte Portugals. Warum? Weil sie aus allen Weinen in den Cuvées einen großen Wein macht.
Ja.
Vor allem aus dem Port. Und da hat er nicht ganz unrecht. Tuliga Franca kriegst du praktisch nicht reinsortig zu trinken. Und trotzdem gilt sie als Top-Sorte in Portugal. Ne? Hat mir viel zu denken gegeben. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ja. Aber alle großen Ports leben von Tuliga Franca.
Ja.
Tuliga Nacional ist ja eine Geschichte der Neuzeit. Das heißt, es ist eine Mode.
Ja.
Ich meine, niemand weiß ganz genau, wie viel Tuliga Nacional es gibt, aber wenn man sich überlegt, wie berühmt sie ist, fragt man immer, wo steht das ganze Zeug? Es gibt möglicherweise 10.000 Hektar nur.
Und das ist, die ist entwickelt worden, Tuliga Nacional?
Tuliga Nacional gab es, das ist eine alte Sorte, aber sie war nicht verbreitet.
Ah, okay.
Sie gab es nur als ein paar Prozent. Mhm. Und erst in den 90er Jahren, sozusagen als die Douro-Region, also die Portwein-Region, sich neu aufgestellt hat, und auch die Produktion von normalen, nicht aufgespritteten Weinen vorangetrieben hat, hat man die Tuliga Nacional sozusagen als Zugpferd vorne dran gestellt. Mhm. Warum? Weil sie jedem schmeckt. Mhm. Ja, diese sensationelle, beerige Fruchtigkeit, dann diese Schwarzteenote, Earl Grey, dann diese saftige, voluminöse Art. Ja. Ich meine, eigentlich ist es der Inbegriff von einem opulenten Rotwein.
Ja.
Und in den 90er Jahren setzte der Boom ein. Möglicherweise gab es in den 90er Jahren 3.000 Hektar, jetzt gibt es vielleicht 12.
Mhm.
In 20 Jahren wird es 30.000 geben, in Sicherheit. Ne? Aber es ist eine ganz andere Situation. Ne? Wenn man sich überlegt, das Tempranillo ist die berühmteste Rebsorte in Spanien, ist auch die meist angepflanzte mit 220.000 Hektar. Ist eine der meist angepflanzten, eine der meist verbreiteten weltweit.
Ja.
Und die Tuliga Nacional ist nichts, ist ein Klacks. Mit 10 oder 12.
Mhm.
Das ist schon faszinierend. Tolle Rebsorte. Stammt übrigens nicht aus dem Portweingebiet, sondern stammt aus dem Dau.
Ah.
Eigentlich ist es eine Dau-Sorte. Gefällt natürlich, denn diese Tatsache schmeckt den Dolo-Leuten
nicht.
Egal. Aber wie gesagt, eigentlich ist Portwein getragen von Tuliga Franca.
Mhm.
Ja. Faszinierend. Portwein ist sowieso faszinierend.
Ja, das ist faszinierend. Aber es ist Deutschland ist kein Land für diese Weine. Ne? Für Port nicht, für Sherry nicht. Auch Sherry ist ja extrem faszinierend, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt. Aber wir haben keine Tradition im Genuss dieser Weine, so wirklich.
Ja, genau.
Wenn man nach Holland fährt oder Belgien, ist es
ganz
direkt
anders.
Ja,
Holland ist mit Sicherheit. Belgien auch natürlich und England natürlich ganz
klar. Ja, England, klar.
Ja. Aber da hast du natürlich recht, man muss natürlich eine Sache sehen. In Deutschland war mal wieder der Billigheimer Markt für die Sherry-Leute in den 70er Jahren. Ne? War ein enormer Markt, Nummer 3, glaube ich.
Also aber das war reine
Medium.
Genau, Lebensmittel, billig. Einzelhandels.
Ja, genau.
Also ich sag mal jetzt so diese,
genau.
Ja, man muss keine Marken nennen.
Ja. Genau, und das hat sich natürlich, sagen wir mal so, es hat in gewisser Weise eine Gesundschrumpfung stattgefunden. Im Gebiet selbst und auf den Exportmärkten. Abgesehen von England, wo sie nicht verloren haben oder kaum. Und glaube ich, Holland hält sich relativ stabil. Aber sonst ist überall alles zurückgegangen. Aber was man jetzt wieder feststellt, ist, dass die junge Generation an Sommeliers, nennen wir mal die, ne, durchaus ein Auge auf Sherry hat und schaut, was da möglich ist. Und man, es wird inzwischen ja auch vermittelt, dass das, was im Moment im Angebot an Sherrys ist, im Gegensatz zu früher, zu 90% hochwertig ist.
Mhm.
Natürlich gibt es noch ein paar billige Dinger, okay.
Ja, klar.
Aber das ist unglaublich, was es inzwischen gibt.
Mhm.
Sensationell, was die Burschen gemacht haben. Es gibt auch inzwischen gibt ja ganz kleine Erzeugerteams, sozusagen, die ganz individuelle Sachen machen.
Ja.
Ich finde es auch gut. Es entspricht nicht unserer Kultur, es passt auch nicht zu unserem Essen jetzt unbedingt. Es sollte als Spezialität wahrgenommen werden.
Mhm.
Aber als solches sollte es auch durchaus auch mal eingesetzt werden.
Ja, es hat, absolut auch.
Es hat, seit in der Beziehung hat es natürlich eine Existenzberechtigung, ist überhaupt keine Frage, ne? Tolle Sachen. Kurioserweise glaube ich glaube, dass Port mehr Zukunft hat.
Mhm.
Das hat mit Sherry nicht, dass mir Sherry weniger gut schmeckt, Es hat einfach damit zu tun, dass Portwein nun mal rot ist und eher als Wein begriffen wird als der Sherry. Der Sherry wird ja als leider immer noch von vielen Leuten als Spirituose wahrgenommen. Das wird Portwein nicht. Schon alleine der Name Portwein. Ja. Ne? Deshalb gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich für den Portwein etwas leichter ist. Und es gibt natürlich eine enorme Renaissance, was Vintage-Kultur angeht. Es gibt wieder junge Sammler in Deutschland. Es hat es viele Jahrzehnte, kann ich jetzt nicht sagen, aber viele Jahre nicht gegeben. Ja. Heute kauft man wieder ein.
Ja, das ist schon eine schöne Entwicklung. Ja. Und die haben auch viel gemacht. Ne? Also es ist auch da ist es einfach eine sehr dynamische Entwicklung da unten.
Tolles Gebiet. Ne? Ja. Also ich meine, auch wenn ich mir das anschaue, was so Familien wie Symington und sowas die gemacht haben, das ist ja unglaublich. Ja.
Aber ich glaube auch, selbst so, also so qualitativ hochwertige Weine für den Standard, wie zum Beispiel Fabelhaft. Das ist natürlich
super.
Ja. Also ich meine, die Fabelhaft.
Ohne Dirk hätte auch der normale Dodo, also die nicht aufgespritteten roten Weine aus dem Dodo-Gebiet, kein Standing in Deutschland.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen.
Das sehe ich auch so.
Ja. Und seine Weine sind teilweise einfach sensationell. Ich meine, Fabelhaft ist okay, aber wenn man mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt und dann in die höheren Geschichten, da fällt dir ja nichts mehr ein.
Nee, da fällt dir nichts mehr ein. Und vor allen Dingen sind diese Sachen wie Doma oder sowas, das ist einfach auch so lange haltbar. Also es ist eine so tolle Entwicklung, die diese Weine in Flaschen machen. Ich nehme Nieports Weine am liebsten, um sie in irgendwelche Blindverkostungen zu schmuggeln. Und die Leute sind immer begeistert. Es ist enorm, was da an Qualität auf der Flasche ist.
Ja, und mit seinen ganzen Projekten, mit verschiedenen Weinmachern und so, der ist schon...
Ja, das ist schon irre. Jetzt macht er ein Riesling-Projekt.
Ja, ich weiß. Er hat ja auch mitgewirkt bei also es gibt einen wunderbaren Albarino, der mit ihm entstanden ist. Ne? Also, es gibt
das ist schon irre.
Es gibt unglaubliche Sachen. Nein, also Portugal ist in jedem Fall eine extrem spannende Geschichte. Momentan... Also wenn Leute zu mir nach Hause kommen, die was davon verstehen, mache ich momentan mehr Portugiesen auf als Spanier. Also vor allem so Dao-Geschichten.
Ja.
Und auch bei Rasa Bargas. Ne?
Ja.
Weil das natürlich für viele Leute auch was Neues ist. Du musst ja den Leuten irgendwie, muss ja den so auch
mal spielen. Ja.
Und dann komme ich dann mit solchen Sachen.
Das ist auch was ich selber noch viel tiefer entdecken muss. Also da kenne ich mich auch noch viel zu wenig mit aus, mit Dao.
Und ja, also da kann man noch viel Energie reinstecken, wenn man überlegt, was da im Kommen ist. Ne? Überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, was du angesprochen hast, die spanische Dynamik ist trotz Krise ungebrochen.
Ja.
Ich glaube, eigentlich ist es sogar vor allem möglicherweise durch die Krise.
Das wär vielleicht jetzt so meine letzten Fragen. Also es gibt eine, also in Spanien wirkt die sicher, aber auch in Portugal, aber in Spanien ist es vielleicht ein bisschen präsenter, extrem aus, die Krise.
Ja. Das Problem in Spanien war halt, dadurch, dass der Lebensstandard höher war, war der Absturz umso tiefer.
Umso tiefer, ja.
Die Portugiesen haben das, sagen wir mal, die Krise homogener oder kontinuierlicher erlebt über eine längere Zeit. Es ist zwar jetzt auch eng geworden für sie, aber der Absturz war nicht so abrupt. Mhm.
Ja. Weine im eigenen Land, also Portugal exportiert ja auch viel, glaube ich.
Ja.
Also und es hat ganz andere Exportmärkte, also was mir gar nicht klar war, zum Beispiel Angola und Brasilien. Also wer denkt daran, dass man nach Angola oder hat natürlich Kolonialgründe. Ne? Wie ist das in Spanien? Die Spanier trinken ihre Weine nicht mehr selber.
Ja, gut. Ich meine, sagen wir es mal so. Es kursieren die wildesten Zahlen. In den letzten beiden Jahren wurde immer von einer Zahl gesprochen, die bei 16 Liter nur noch liegt, was nicht ganz der Fall ist. Es gibt einseitige Messlatten. Nielsen zum Beispiel. Ne? Nielsen.
Ja.
Belegt ja relativ wenig oder eigentlich überhaupt keinen Fachhandel. Ne? Das heißt, wir haben da keine verlässlichen Zahlen. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, was passiert. Wenn du eine Zahl von mir willst, ich gehe mal von 18 aus. Mhm. Vielleicht sind es auch 19. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist extrem besorgniserregend, vor allem wenn man sich überlegt, wie stark der Bierkonsum gestiegen ist.
Ja, ne? Genau.
Da hat Spanien ein extremes Problem und Spanien ist von allen produzierenden südeuropäischen Ländern das Land mit dem geringsten Weinkonsum per Kapita, Das bedeutet wiederum, dass die Spanier, und das sieht man natürlich auch, eine unglaubliche Dynamik im Export entwickeln mussten, um das auszugleichen. Ne? Ich vermute mal, dass 2013 Italien das exportstärkste Weinland gewesen ist. Wir haben die Zahlen ja noch nicht.
Ja.
Oder ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, vielleicht sind sie auch schon raus. Aber 2012 war Spanien.
Ja.
Also da sind die Spanier natürlich durch ihr Fassweingeschäft natürlich auch extrem stark geworden. Sie waren immer extrem exportorientiert. Das Problem in Spanien liegt natürlich daran, wenn die Leute kein Geld mehr haben, dann gehen sie auch nicht mehr essen und sie gehen nicht mehr auf die Straße Wein trinken. Und das war ja die große spanische Kultur, die Tapas-Kultur. Und das muss man einfach sehen. Natürlich gehen die Spanier noch weg, aber statt früher 3 oder 4 Tage wegzugehen, gehen sie nur noch einen, nämlich am Freitag oder am Samstag oder vielleicht mal am Sonntag. Ja. Das geht einfach nicht mehr.
Und geben weniger Geld aus, klar. Also ne? Selbst dann nochmal. Und gerade für die Spitzenweingüter dürfte sich das entsprechend ausgewirkt haben.
Also ja, die Spitzenweingüter müssen ihre Geschichten außerhalb des Landes verkaufen. Ich meine, es gibt natürlich ein Phänomen, das ist schon ziemlich, es ist außergewöhnlich, sagen wir mal so. Die spanische Spitzengastronomie ist nicht umsonst berühmt. Aber die spanische Spitzengastronomie lebt nicht von den Spaniern, sondern inzwischen ist es ja so, die Spanier haben einen unglaublichen Sprung gemacht, was ihren Tourismus angeht. Sie haben es geschafft, das muss man ihnen lassen, einen Teil des Tourismus ins Inland umzuleiten. Früher war ja im Prinzip der Küstentourismus, das war das Ding. Ne? Spanien ist ja Weltmeister, was Tourismus angeht. Ich weiß nicht, 60 Millionen? Irgendwie totaler Wahnsinn.
Aber halt im Wesentlichen Bettenburg.
Natürlich, klar. Okay, aber sie haben es geschafft, trotzdem einen Kulturtourismus und einen Fresstourismus, nenn's ruhig mal so, aufzubauen. Also wenn man ich mir überlege, wenn ich mal in meinem Bekanntenkreis, es gibt Typen, die mit ihren Familien ins Baskenland fahren, nur um fressen zu gehen. Und das sind keine reichen Leute, das sind Leute wie wir.
Ja.
Gut, die denken jetzt noch nicht über ihren Pensionsplan, vielleicht nicht so drüber nach wie wir. Aber du, die gehen mal eine Woche irgendwo hin, gehen vielleicht an die baskische Küste und gehen dreimal drei Sterne.
Ja.
Und den Rest machen sie Tapas auf Top-Niveau in San Sebastian.
Ja.
Es gibt ja 3-Sterne-Restaurants jetzt an der gesamten Mittelmeerküste, in der Katalonien sowieso. Es gibt ja neues 3-Sterne in Denia, ne, was man eigentlich ja nur von Massentourismus Alicante und so kennt, ne? Ja. 3-Sterne, ne? Du, der Laden, geh mal dahin, der Sommelier kommt und spricht mit dir Deutsch. Das ist unglaublich. Also, es war früher undenkbar.
Ja.
Und dieser kleine, erlauchte Kreis, der lebt ganz gut, aber der saugt natürlich nur einen kleinen Teil der Luxusweine auf. Alles andere muss raus. Das muss draußen verkauft werden. Großes Problem.
Irgendwann wurde das für mich offensichtlich, dass die Weingüter, die eigentlich mit, sag mal, hier auf dem Markt mit 25, 29 Euro Wein anfingen, plötzlich im 12, 13 Euro Segment Weine rausgebracht haben. Also Ribera, Prior hat auch einige von den größeren Weingütern, die plötzlich auf...
Das mussten sie für den eigenen Markt tun, das mussten sie natürlich auch für die Exportmärkte tun. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Ja. Ich meine, das ist jetzt nichts gegen Peter Sisek. Auch er hat einen Unterbau gebaut unter seinen Pingos. Finde ich auch gut. Die Weine sind gut. Absolut überhaupt kein Thema. Das funktioniert auch ganz gut. Und Spanien wächst ja. Enormer Markt für die Spanier ist China. Es gibt eine ganze Menge, wenn du mal so mit den Exportleuten sprichst von den Bodegas. Du, die Hälfte von denen sagt, wenn wir China nicht hätten, wären wir pleite. So unglaublich. Und gerade für diese Märkte, es gibt einen kleinen elitären Markt für sehr teure Weine, aber du hast immer das Problem, es müssen dann Marken sein, die man aussprechen kann.
Ja.
Und ansonsten wird dort ein Unterbau kreiert von den Bodegas, die für den chinesischen Markt oder die auf dem chinesischen Markt funktionieren können. Das tun sie auch.
Ja.
Na, also der Koloss und Spanien ist nicht die Nummer 1, Frankreich verkauft noch viel mehr.
Ja, ja.
Na, soweit ich das weiß. Aber du, die Spanier sind super aufgestellt im asiatischen Raum. Mich hat es immer gewundert. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Chilenen und die Argentinier das machen würden. Die Spanier sind besser im Geschäft momentan. Das ist unglaublich.
Ist erstaunlich, ja.
Das ist ziemlich erstaunlich. Ja. Hätte ich nie gedacht. Also insofern sieht es in Spanien nicht so schlecht aus. Es sieht besser aus, als man sagen wir mal so. Spanien steht mit ihr weinwirtschaftstechnisch besser da, als viele Leute glauben. Und das Fassweingeschäft brummt. Sie sind der günstigste Anbieter und qualitativ der zuverlässigste, den es weltweit gibt. Mhm. Und das ist natürlich finanziell eine sehr stabile Ausgangssituation. Ja. Für viele Großgebiete. Ja. Auch für die Mannschaft, logischerweise.
Zum Schluss, was ist für dich so der Hotspot? Wo würdest du die Leute hinschicken im Moment gerade?
Was trinke ich gerne? Gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Rioja bin ich sensationell. Mhm. Also momentan trinke ich sehr gerne Rioja. Ich kaufe auch relativ viel Rioja ein, auf gemäßigtem Niveau, um hinzulegen. Irgendwann weißt du ja, dass du es nicht mehr trinken kannst. Nee. Meine Mutter sagt immer, ich soll zum Psychologen gehen. Meine Tochter ist 2,4, ich habe sehr viel Spanien 2,4, habe ich aber auch viel Ribera gekauft, 2,4. Toller Jahrgang auch in Ribera gewesen. Mhm. Aber man muss einfach sagen, im Moment macht mir Rioja sehr viel Spaß. Dann macht mir Monsanto, macht mir sehr viel Spaß, vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Unschlagbar. Was trinke ich noch? Es gibt schon den einen oder anderen Ribera. Wenn man sich auskennt, findet man ganz tolle Sachen. Mhm. Die kleinen Erzeuger. Mhm. Ich berate ja den einen oder anderen Fachhändler. Kam jetzt ein großer, berühmter Fachhändler, also nicht kein spanischer Spezialist, der sich aufregt über das spanische Geschäftsgebaren, dass natürlich die mittelgroßen Erzeuger überall verkaufen momentan und dass du eine total ungeordnete Preissituation auf dem deutschen Markt haben. Du hast also jemanden exklusiv und guckst morgen ins Netz und da taucht derselbe Wein. Ja, ja, ja. Genau. Und er hat mich gebeten, dass ich ihm eine Liste von 10 kleinen Weingütern aufstelle, die so klein sind, dass er denen auch garantieren kann. Er kann sie exklusiv sozusagen vertreten und bei denen keine Gefahr läuft, dass sie sich irgendwo anders umschauen. Und bei den Weingütern, da sind auch 3 Riberas dabei.
Okay.
Ja, also du findest in der Ribera, vor allem jetzt bei den Kleinen, findest du ein paar ganz tolle Sachen.
Okay.
Die sind auch intelligent genug, sich umzuschauen. Die gucken, was passiert, wo liegen ihre Möglichkeiten. Die sind vielleicht nicht ganz billig, aber teuer sind die auch nicht. Das ist ein gutes, schönes Mittelfeld. Das heißt, da kriegst du einen super Wein für 15 Euro. Also wirklich richtig gut.
Ja.
Und das haben die den vielen Großen voraus. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ist auch insgesamt die Garnacha. Entwicklung, genau. Nimm mal Mentrita. Ja. Super gut. Einige Garnachas aus Navarra.
Mhm. Ja. Okay.
Sehr gut. Also das sind eher die kühlen Geschichten. Aus Aragon natürlich, das sind dann wieder die Hämmer. Garnacha spielt ja eine wesentliche Rolle im Monsanto auch wieder. Haben wir ja auch so ein paar. Ne? Also da gibt es Sachen, die das würde ich jedem raten, der sich wirklich mit Wein beschäftigt, spanische Garnacha schauen.
Ja.
Ja, das ist hochinteressant. Und Albarino ist wieder im Kommen.
Ja.
Absolut.
Gott sei Dank auch.
Ja, super.
Auch sehr schön.
Ja? Ja. Vor allem ohne dabei teurer zu werden. Es ist eher umgekehrt. Im Gegensatz zu früher haben sie gedacht, sie machen guten Wein, sind sofort hochgegangen mit den Preisen.
Ja, die waren genau. Als ich die das erste Mal wahrgenommen habe, das muss auch so Mitte der 90er gewesen sein, das war alles teuer.
Ja. Und jetzt? Ich finde immer ganz tolle Sachen. Individuelle Produzenten, kleine Produzenten, Leute, die wirklich Terroir arbeiten, mit absolut total vernünftigen Preisen. Mhm. Das muss man ja nicht jeden Tag, wir haben tolle Weißweine in Deutschland, keine Frage, aber als Spezialität, ab und zu mal, wunderbar.
Genauso super. Wie aus dem ganzen Gebiet da oben, auch auf der portugiesischen Seite, was es da an Weißweingeschichten gibt von kleinen Erzeugern. Das ist alles.
Es gibt ja alles. Es gibt ja auch ein paar hervorragende Albarinos aus dem Vinhedo-Gebiet die machen ja sozusagen einen Art Contest. Das ist die einzige echte portugiesisch-spanische, also eine iberische, pan-iberische Zusammenarbeit, nennen wir es mal so. Ne?
Okay.
Die haben sich zusammengetan, die sprechen ja mehr oder weniger dieselbe Sprache. Ne? Galicisch ist ja sehr stark ans Portugiesische angelehnt, das ist selber Ursprung. Und wenn du da mal probierst, wir haben da letztens haben wir die diesjährige Edition so probiert in Düsseldorf. Und da war ganz vorne Unter den ersten fünf waren zwei Portugiese Albaninos, die waren so unglaublich gut, dass die Spanier wirklich Muffensausen bekommen haben. Sensationell gut. Also beide Seiten produzieren tolle Sachen. Ja.
Super, David. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, kein Problem.
Vielleicht haben wir nochmal, wenn du wieder hier in Hamburg bist, können wir nochmal fortführen, bestimmt. Es gibt sehr viel zu reden über die Iberische Halbinsel. Dankeschön.